Hallo und herzlich willkommen zum Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich heute nochmal, Harald Ege bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Falls ihr die erste Folge noch nicht angehört habt, dann einmal zurückgehen, erst die erste Folge anhören. Da sprechen wir nämlich über Tauchpsychologie. Er ist nämlich Psychologe, er ist Diving Instructor und vor allem ist er der einzig anerkannte Tauchpsychologe von Paddy. Und deswegen haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen und heute sprechen wir über das Thema Tiefenrausch und was da eigentlich ganz genau passiert. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Harald. Ich freue mich, dass du heute nochmal bei mir im Tauchtalk bist.
Ja, da freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Es ist klasse, dass wir weitermachen, wo wir letztens aufgehört haben.
Genau. Harald, ich würde einfach mal direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, was passiert denn im Kopf eines Tauchers, wenn der Tiefenrausch beginnt?
Der Tiefenrausch wird oft als Stickstoffintoxikation vom Gehirn genannt. Also eigentlich ist es eine physiologisches Problem. Der wo ab gewissen Tiefen steigt der Stickstoffanteile im Blut an und da passiert dann im Kopf des Tauchers passieren dann verschiedene Dinge. Es passiert zum Beispiel eine Verlangsamung der Informationsverarbeitung. Das heißt, unsere Entscheidungen brauchen mehr Zeit. Es braucht länger, Entscheidungen zu treffen. Unsere Fehler häufen sich. Man hat Euphorie auf der einen Seite oder Gleichgültigkeit. Das heißt, unser Gehirn bewertet die Risiken nicht mehr korrekt. Wir haben einen Tunnelblick. Tunnelblick heißt, wir fixieren uns auf eine Handlung und alles andere blenden wir aus, was um uns herum geht. Wir haben einen Verlust der Selbstwahrnehmung. Das heißt, der Taucher bemerkt es oft gar nicht, dass er beeinträchtigt ist. Wir tauchen einfach weiter und bemerken es gar nicht, dass es langsam der Tiefenrausch uns unterwandert. Und dann haben wir auch eine Störung der Feinmotorik, Ventile, Clips, Lampe. Alles wird dann oft ungeschickt bedient, weil man einfach nicht mehr diese Feinmotorik haben, wie man sie hat, wenn man nicht diesen Tiefenrausch hat. Das heißt, der Tiefenrausch ist ein Zustand, der fühlt sich an, als wäre man klar, aber objektiv ist er tatsächlich eine massive kognitive Störung.
Welche, ich sag mal, einfachen Warnzeichen sieht man, bemerkt man, dass ein Taucher nicht mehr klar denkt oder dass er vielleicht gerade diese verzögerte Wahrnehmung hat, von der du gerade gesprochen hast?
Also die ersten Frühanzeichen sind unglaublich einfach manchmal. Ne? Es sind zum Beispiel unlogische Entscheidungen. Statt umzukehren, geht man tiefer. Ja, ist eigentlich nicht logisch. Das sind die ersten Anzeichen. Wir haben verlangsamte Reaktionen. Das sehen wir zum Beispiel im Druckausgleich, dass sie erst später einsetzt. Oder der Lampenwechsel oder sowas. Das setzt dann viel später alles ein. Es geht alles langsamer. Wir haben unpassende Emotionen. Zum Beispiel dann an zu lachen unter Wasser oder zeigt sich übermütig oder total gleichgültig oder sowas. Also Emotionen, die eigentlich gar nicht zur Situation passen. Wir haben Verlust der Teamwahrnehmung. Der Buddy wird ignoriert. Der ist neben uns und wir schauen gar nicht nach meinem Buddy, wir schauen nur noch vorwärts. Wir verlieren praktisch unseren Buddy praktisch. Wir haben Fehler bei der Atmung. Man atmet dann oft zu schnell, zu flach, zu hektisch. Ja, dieses Hechelatmen tritt dann häufig auf. Und wir vergessen Routinen. Wir checken nichts mehr. Wir schauen unseren Finimeter nicht mehr an. Wir schauen nicht mehr auf die Zeit. Wir schauen nicht mehr auf die Tiefe. Ja, viele Sachen, wo normalerweise Routinehandlungen sind, die vergessen wir ganz einfach. Das sind Zeichen, wo relativ leicht erkennbar sind, aber unter Wasser werden sie oft nicht richtig interpretiert.
Wie ist es, kann, ich sag mal, eine ganze Gruppe auch gleichzeitig falsche Entscheidungen treffen? Ist es möglich?
Ja, das erinnert mich an den Unfall im Mai dieses Jahres auf den Malediven. Also Wir sagen, dass Gruppen unter Wasser sind psychologisch gekoppelt aneinander. Das heißt, wenn ein Taucher in 40, 50 Meter Tiefe in Tieferrausch gerät, dann passieren folgende Dinge. Also wir haben eine soziale Synchronisation. Das heißt, Menschen übernehmen oft das Verhalten von den anderen, besonders unter Stress. Ja, wenn ich unter Stress bin, dann denke ich einfach hinterm anderen hinterher. Das ist eine sogenannte soziale Synchronisation. Wir haben einen Gruppendruck. Niemand will der Erste sein, wo abbricht. Ja, ich bin kein Feigling, ich möchte nicht als Feigling darstellen, ich möchte nicht abbrechen. Die anderen machen das, dann mache ich das eben auch. Ja. Wir haben oft unter Wasser eine Autoritätsgläubigkeit. Das bedeutet, dass man im erfahrensten Taucher, wenn der weitermacht, den folgen alle. Ja. Der hat am meisten Erfahrung, der hat Tausende von Tauchgängen. Wenn der das macht, dann mache ich das auch. Dem glaube ich, dass der das kann und sowas. Den ist es schon sicher, wenn der das macht. Wenn der einen Tiefenrausch hat, den folgen dem alle anderen auch, weil sie es gar nicht mitbekommen. Ja, wir haben eine kollektive Risikoblindheit. Eine kollektive Risikoblindheit bedeutet, dass sich die Gruppe fühlt sich sicher, weil sie eine Gruppe sind, ja, obwohl sie objektiv gefährdeter ist. Ja, die sind alle zusammen gefährdet, aber sie fühlt sich sicher, weil sie in einer Gruppe sind. Und am Schluss haben wir natürlich die gemeinsame Stressatmung. Die flache Atmung verstärkt den Tiefenrausch bei allen gleichzeitig. Alle beginnen flacher zu atmen und dann haben wir alle zusammen haben den Tiefenrausch. Ja, das heißt, das Ergebnis ist ein kollektiver Entscheidungsfehler. Ja, ein Entscheidungsfehler von einer ganzen Gruppe, die sich wie ein Teamgeist zwar anfühlt, aber tatsächlich ist es ein Gruppentiefenrausch.
Und das ist genauso auch auf den Malediven passiert.
Ja, ich denke mal, Malediven, da sind verschiedene Faktoren zusammenkommen, aber letzten Endes war es ein Problem vom Tiefenrausch. Die Höhle sollte wohl auf 40, 50 Meter Tiefe den Eingang legen und angeblich wollten sie nur schauen, wo die Höhle ist. Dann hat wohl jemand entschieden, schauen wir in den ersten Raum rein, dann gehen wir da rein und dann sind sie, da ist noch ein weiteres Loch, gehen wir noch tiefer rein und erst in den zweiten Raum haben sie es wahrscheinlich bemerkt, wir haben einen Fehler gemacht, wir hätten gar nicht so tief reintauchen sollen und dann haben sie allerdings schon relativ flach geatmet, nehme ich mal an, dann haben sie keine klare Entscheidungsfinder mehr finden können und deswegen haben sie einen falschen Ausgang gewählt, sind in eine dritte Höhle rein, also in den dritten Raum rein, statt in der erste zurück und dann war es noch nicht zu spät. Dann durch die flache Atmung ist der Tiefenrausch dann sehr, sehr schnell vorangeschritten. Sie haben sehr viel Luft verbraucht. Es hat einfach nicht mehr gereicht. Also es waren eine Aneinanderkettung von mehreren Fehlentscheidungen, die wohl ganz sicher durch den Tiefenrausch beeinflusst waren. Also ich denke mal, dass es der Hauptgrund war auch von diesem tragischen Unfall.
Wie viele Taucher waren das?
Es waren 5 Taucher insgesamt und dann war noch ein 6. Taucher, wo leider verstorben ist, ein maledivischer Rettungstaucher, der war beim Suchen. Aber das war ein anderes Problem, der ist zu schnell aufgestiegen, der hat eine Embolie gehabt und daran ist er wohl verstorben. Die anderen 5 dagegen waren italienische Taucher und vier hat man in der dritte Raum gefunden und einer, der hat eine Doppelflasche gehabt, den hat man im ersten Raum gefunden, hat wohl dann, weil er genügend Luft gehabt hat, den Ausgang gefunden. Aber dann hat er auch seinen Luftverbrauch gehabt und ist dann im ersten Raum verstorben. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Gruppe 12 Liter Aluflaschen gehabt haben, also auf dieser Tiefe so wenig Luft. Sie haben keine Höhlenschnur gehabt, wo sie sich orientieren können. Das war wirklich leichtsinnig. Das war wirklich Leichtsinn. Das ist ein Unfall, wo man ganz, ganz einfach vermeiden konnte. Aber da war dann die Neugier. Dann war der Tiefenrausch. Es waren viele Faktoren, wo denn davor beigetragen haben, dass dieser Unfall zustande kam, leider. Aber ja, es waren einfach, sie waren auch nicht präpariert dazu, sie waren nicht vorbereitet. Man hätte nie mit der 12-Liter-Flasche reintauchen sollen. Da muss man noch was dazu sagen. Angeblich hätten die Taucher eine Erlaubnis gehabt bei bis 50 Meter Tiefe. 50 Meter Tiefe ist kein, bedeutet nicht, dass man in 50 Meter eine Höhle rein darf. 50 Meter bedeutet die Entfernung zur Wasseroberfläche. Das heißt, wenn ich im freien Wasser bin, ist es natürlich die Tiefe, weil die Wasseroberfläche über mir ist. Aber wenn ich in eine Höhle reingehe, dann entferne ich mich ja noch weiter von der Wasseroberfläche. Oberfläche. Das heißt, wenn ich eine 50 Meter Zulassung hätte, ich weiß es nicht, ob es wahr ist, aber das habe ich eben gelesen, dass die 50 Meter Zulassung gehabt hätten, ja, dann heißt es, ich darf bei 40 Meter Tiefe 10 Meter tief rein in der Höhle. Ich darf bei 30 Meter 20 Meter tief rein in der Höhle. Aber bei 50 Meter darf ich überhaupt nicht in der Höhle rein. Also sind sehr, sehr viele Entscheidungsfehler getroffen worden, die diesen tragischen Unfall verursacht haben.
Meinst du, oder beziehungsweise warum glaubst du, dass viele Taucher diese 30-Meter-Grenze oft überschreiten, obwohl sie wissen, dass es gefährlich ist? Gerade weil dann die Neugier einfach so weckt, oder ja, hat das mit
Ja,
dem Tiefenrausch zu
natürlich.
tun?
30 Meter, sagen wir mal pauschal. Es gibt eigentlich eine 40-Meter-Grenze, könnte man sagen. Aber na, die ist natürlich jetzt nicht linear und mathematisch, wo für alle gleich sind. Es sind sehr viele psychologische Faktoren, wo da reinspielen. Die Tiefengrenzen liegt denn auch bei deiner mentalen Stärke, bei deiner Atmung. Wenn du tief und langsam atmest, dann tritt der Tiefenrausch viel später natürlich ein, als wenn einer flach atmet. Da kann es schon ab 30 Meter die ersten Anzeichen geben. Warum überschreiten die Taucher das, obwohl sie wissen, dass es gefährlich ist? Wie du richtig gesagt hast, ist eine Neugier, ist ein Abenteuerdrang. Ich möchte mal kurz schauen, was da unten los ist, was gibt es da unten und sowas. Wir haben auch oft Kompetenzüberschreitung. Ja, das erkennt man vor allem daran, dass viele Tauchunfälle von sehr erfahrenen Tauchern gemacht werden. Ja, die denken, ich bin erfahren, ich kann das, ich habe das schon 100 Mal gemacht, da passiert mir nichts, das kann ich und sowas. Ja, das ist ganz einfach eine Kompetenzüberschreitung. Wir haben denn, wie wir schon vorher gesagt haben, eine soziale Dynamik drin. Ja, die anderen gehen ja auch, dann mache ich das auch. Ich möchte ja kein Loser sein. Ja, das mache ich auch, wenn es die anderen machen. Und dann haben wir diesen schleichenden Tiefenrausch, dass der Taucher selber das gar nicht bemerkt, dass er bereits beeinträchtigt ist. Ja, also die 30 Meter Tiefe ist so eine kognitive Schwelle. Ja, man weiß zwar, dass sie existiert, aber der Tiefenrausch sorgt dafür, dass man die emotional nicht ernst nimmt. Ja, das ist eine schleichende Tiefenrausch. Man nimmt nicht ernst, man geht tiefer aus den Gründen, wo ich vorher genannt habe. Und dann passiert's.
Ja. Was meinst du, dass gerade vielleicht auf den Malediven dieser Unfall der 5 Tauchern, warum das geschehen ist, dass alle wirklich diese falschen Entscheidungen getroffen sind, oder getroffen haben, besser gesagt?
Ja, wie gesagt, dann, wir sind ist eine psychologische Koppelung, eine Gruppe. Ja, und das ist die tödliche Kombination. Das ist leider ein Lehrbuchbeispiel, muss man leider sagen. Ja, also bei 50 Meter Tiefe kann man erwarten, dass der Tiefenrausch eintrifft. Dann haben wir eine Höhle. Da ist Stress, da ist Dunkelheit, da ist Enge. Wir haben eine Gruppe, da ist eine kollektive Fehlentscheidung. Einer hat beschlossen, andere folgen ihm. Wir haben eine Stress Atmung, das verstärkt der Tiefenrausch, wie wir gesagt haben. Wir haben dann eine Überforderung, wenn wir in der Höhle sind. Wir haben einen Verlust der Selbstkontrolle. Wir können das gar nicht mehr kontrollieren. Wir haben eine Autoritätsgläubigkeit. Alle folgen dem Leader. Angeblich war eine Professorin von Meeresbiologie bei dem Unfall dabei, die wo über 5000 Tauchgänge gemacht hat. Da glaubt natürlich jeder, die kann das, die weiß, was sie macht und sowas. Und jeder folgt ihr natürlich. Dann haben wir eine kognitive Entkopplung. Eine kognitive Entkopplung bedeutet, dass niemand in der Gruppe hat die Gefahr erkannt. Alle sind weitergegangen. Niemand hat draußen gewartet oder sowas. Nein, alle sind da gefolgt. Und am Schluss ist eine fehlende Selbstwahrnehmung. Keiner hat bemerkt, dass er beeinträchtigt war. Ja, alle sind weitergegangen und niemand hat bemerkt, dass es eigentlich schon zu spät ist. Ja, das ist ein Ergebnis von einem kollektiver psychologischer Zusammenbruch, der typisch ist bei einem Unfall mit Tiefenrausch in Gruppe.
Wahnsinn, das ist natürlich echt, das ist unfassbar schrecklich, diese ganze Situation. Aber ja, das
Leider ja,
ist
ja.
wahrscheinlich wirklich die Verkettung unglücklicher
Tragisch.
Umstände. Und ja, Wahnsinn, wirklich tragisch. Warum ist Tauchpsychologie so wichtig, wenn man denkt, dass Tiefenrausch und Stress viele schwere Tauchunfälle, wie jetzt gerade der auf den Malediven, erst möglich machen?
Weil Tauchpsychologie ist eigentlich die einzige Disziplin, das muss man wirklich sagen, die einzige Disziplin, die erklärt, warum Menschen unter Wasser anders denken. Ja, es ist nur noch Tauchpsychologie. Die Tauchpsychologie erklärt, warum Gruppen gemeinsame Fehler machen. Deswegen ist eine ganze Gruppe in den Malediven verunglückt. Ja, Tauchpsychologie erklärt, warum Warnzeichen ignoriert werden. Ja, warum werden die ignoriert? Warum wird Tieferrausch nicht bemerkt? Warum verändert Stress die Atmung? Warum versagt plötzlich die Routine, wo man 100 Mal das Gleiche gemacht hat? Und warum selbst erfahrene Taucher tödliche Unfälle machen? In der Technik, in der Ausbildung, in der Ausrichtung, die verhindern die Unfälle nicht, ja, wenn der Kopf nicht funktioniert. Ja. Man muss immer, und das ziehe ich als Lehre von dem Malediven-Unfall, es ist nicht die Tiefe, die tötet, sondern es sind die psychologischen Fehlfunktionen, die die Tiefe auslöst. Ja? Deswegen ist die Tauchpsychologie nicht der Zusatzwisser, sondern ein Sicherheitsfaktor, der genauso wichtig ist wie Luft, Druck und Ausrüstung.
Wenn ich jetzt vielleicht wirklich schon sehr tief bin und ich merke, vielleicht nicht mal bei mir selbst, aber vielleicht bei meinem Buddy, dass er schon in Richtung tiefen Rausch, sich bewegt, was kann ich denn dann machen?
Also, wenn er einen tiefen Rausch einsetzt und ich selber habe den nicht oder ich denke, dass ich ihn nicht habe und bemerke es, dann reicht es oft, ein paar Meter wieder höher zu tauchen. Ich ziehe ihn einfach hoch, ja, 5 Meter, 10 Meter hoch, dann ist der tiefen Rausch auch wieder weg. Also, das ist ja nur, während er in dieser Tiefe bleibt, ist er ja diesen erhöhten Stickstoffanteil ausgesetzt. Wenn er wieder höher geht, dann ist er auch wieder weg. Also, wenn der Buddy zum Beispiel auf 40 Meter die Anzeichen vom tiefen Rausch hat, dann gehe ich einfach auf 30 Meter hoch, dann wird es auch wieder weggehen. Ja. Also, das ist jetzt nicht so schlimm wie eine Panikattacke. Eine Panikattacke ist wirklich schlimm. Da können wir zum Beispiel eine Embolie haben, indem wir zu schnell aufsteigen, indem wir einen Sicherheitsstopp vergessen, indem wir einfach einer nach Luft greift und versucht, an die Oberfläche zu gehen, nur um frei zu atmen. Das ist passiert bei einer Panikattacke. Bei einem tiefen Rausch ist es nicht so dramatisch, solange einer klar denkt und den anderen wieder hochhilft. Ja. Man hat zum Beispiel am Elphinstone Reef in Ägypten zum Beispiel gibt es einen Bogen bei 60 Meter Tiefe. Und da gibt es sehr viele Taucher, die meinen, da müssen sie durchtauchen. Ja? Und da kommen dann auch sehr viele Unfälle zustande. Und also ich war da schon oft am Elphinstone Reef, aber ich habe nie irgendwie die Notwendigkeit verspürt, dass ich da durchtauchen muss. 60 Meter ist einfach sehr tief. Ja, und da muss ich nicht durch sein. Dann schaue ich mir bei 40 Meter Tiefe, schaue ich mir den an von oben und das ist auch gut so. Ja, und da überschätzen sich viele Menschen auch. Ja, also wie gesagt, wenn du einen Buddy hast, der, wo du bemerkst, der hat die ersten Anzeichen, wenn wir vorher gesagt haben, vom tiefen Rausch, einfach ein bisschen höher gehen. Ja, nimm ihn mit hoch. Ja, 10 Meter höher und du wirst sehen, es normalisiert sich die Situation.
Ja, absolut, absolut. Gibt es zum Ende der Folge hin noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, ich empfehle natürlich jedem der Zuhörer natürlich, sich mental vorzubereiten. Ja, das, was wir in der ersten Folge bereits gesagt haben, in der klassischen Tauchausbildung, sind die ganzen psychologischen Faktoren, werden ausgeblendet. Die können ja auch gar nicht überall berücksichtigt werden, weil wir müssen ja auch die Ausbildung vom klassischen Tauchlehrer vorstellen und vom Psychologen. Ja, das sind dann ganz andere Wege. Deswegen empfehle ich da jedem, zuerst mal sich zu informieren, sich ausbilden zu lassen, weil mit Tauchpsychologie macht's Tauchen mehr Spaß, weil du kannst länger tauchen, du bist sicherer, du verbrauchst weniger Luft, du bist ruhiger. Ja? Und das ist das Ziel eigentlich. Unser Ziel ist ja, das Tauchen sicherer zu gestalten. Ich gebe zu bedenken, dass 3 von 4 Tauchunfällen durch menschliches Versagen entstehen. Das heißt nicht technische Fehler oder Tiere, wo uns angreifen oder sowas, sondern menschliches Versagen. Und die allermeisten davon haben psychologische Ursachen. Ja? Also man kann Tauchunfälle relativ einfach vermeiden, indem man ein paar prinzipielle Regeln folgt und einfach sich mental vorbereitet.
Ja, absolut, absolut. Harald, danke für diese tolle Folge, für diese informative Folge. Ich glaube, wir konnten ganz, ganz, ganz viel mitgeben heute an unsere Zuhörer. Und falls ihr da draußen jetzt diese Folge hört und sagt, Mensch, Ich habe so viele Fragen an unseren Tauchpsychologen Harald. Dann könnt ihr jetzt mal die Kommentarfunktion wählen und hier einfach mal eure Fragen reinschreiben, weil ich denke, dass ich den Harald bestimmt noch mal dazu bekomme, wenn ich ganz lieb frage, zu uns in den Tauchtalk zu kommen. Und dann könnt ihr nämlich mit ganz viel Glück eure Frage hier beantwortet bekommen. Und ich denke, Harald, das kriegen wir hin, oder? Dass du noch mal zu uns kommst.
Natürlich, gern, mache ich gern.
Sehr schön. Und falls ihr mehr vom Harald erfahren möchtet, dann haben wir es wie immer für euch ganz einfach gemacht. Und zwar hier in den Shownotes sind natürlich alle seine Links verlinkt. Dann seid ihr mit einem Klick direkt bei ihm und könnt natürlich auch so gerne mit ihm in Kontakt treten. Und falls ihr diese Folge gerade auf YouTube streamt, natürlich wie immer hier genau das Gleiche. Hier in den Shownotes ist alles verlinkt. Ihr seid mit einem Klick bei ihm und könnt ihn Löcher in den Bauch fragen. In dem Sinne, Harald, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein ganzes Knowledge und ich freue mich auf die Fragen von unserer Community und dass du ganz bald wieder bei uns im Tauchtalk bist.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, dass wir über solche sicherheitsrelevanten Fragen reden durften. Und vielen Dank für diese Einladung. Und ich wünsche allen gutes Tauchen und vor allem sicheres Tauchen. Vielen Dank.